zu Podcast.
Spezialfolge.
Spezialfolge nur für VIP.
Für euch.
Gespräche unter Schwestern.
Hallihallo, liebe Steady-Mitglieder. Hier ist sie nun endlich. Unsere erste Podcast-Folge speziell nur für euch. Aber bevor wir loslegen mit dem Schwesterngespräch, erst einmal ein ganz absolutes, riesengroßes, dickes, fettes, unglaubliches Danke an euch alle. Ihr macht es mit euren monatlichen Beiträgen für uns möglich, dass wir To Podcast auch weiterhin mit sehr viel Spaß und sehr viel Liebe produzieren können. Und dank euch ist die Produktion auch wirtschaftlich machbar. Vielen, vielen Dank. Und wir hoffen sehr, dass euch diese Folge auch gefällt. Und weil das Gespräch schön lang geworden ist, ist meine Anmoderation hier auch nur kurz. Aber wir sind im Anschluss ganz gespannt, wie es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr kommentiert, uns Feedback sendet und vielleicht auch Wünsche für eine weitere Steady-Folge. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß im folgenden Gespräch in To Podcast Special Edition für Steady. Ja, der Moment ist da. Und wieder sitzt eine wunderbare, wunderbare, wunderbare Schwester neben mir. Und ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Neben mir sitzt die wunderbare, die amazing Saraya Gomez. Herzlich willkommen zu To Podcast.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch, weil es eine riesen, riesen Ehre. Ich stelle dich ganz kurz vor für die zwei Leute, die zuhören, die dich noch nicht kennen.
Ja, da gibt's mehr.
Und zwar, Saraya ist Lehrende. Sie ist eine Bildungsaktivistin, eine der krassesten, tollsten Aktivistinnen und Menschen, die ich kenne. Sie ist ehrenamtlich auch schon lange bei EOTO, Each One Teach One, dem Verein, der zum Thema Empowerment arbeitet, tätig. Und ja, das bist du. Hallo.
Hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich mich auch. Ja, ich fange immer an, darüber zu reden, wie wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns kennengelernt, Saraya.
Wir haben uns kennengelernt, weil eine gemeinsame Freundin von uns erzählt hat. Also jeweils uns von uns erzählt hat.
Ja.
Und wir im gleichen Kontext arbeiten und wir dann in einem Café saßen und sehr, sehr lange gesprochen haben. Genau, und viele Schnittmengen gefunden haben in der gemeinsamen Arbeit. Und ja, und seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen.
Genau, ja, ich erinnere das auch so. Und dass diese gemeinsame Freundin wirklich lange und immer wieder, du musst Saraya kennenlernen. So, ihr habt so viel gemeinsam. Und ich erinnere mich auch an diesen Sommertag. Und das ist auch, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber es ist auf jeden Fall 10 Jahre her, mindestens. Also mein Gefühl. Also es ist irgendwie lange her.
Auf jeden Fall lange. Ich bin nicht so gut mit den Daten,
nee, aber es ist
lange
her. Ich habe damals noch in Frankreich gewohnt. Das muss über 10 Jahre her sein. Genau, und jetzt begegnen wir uns in ganz vielen unterschiedlichen beruflichen Kontexten, aktivistischen Kontexten, immer und immer wieder.
Und bei Veranstaltungen.
Veranstaltungen, genau.
Die andere tolle Menschen so machen, hier in der Stadt.
Richtig.
Zum Beispiel.
Genau, die aktivistische Bubble, nenne ich das jetzt mal, ist ja auch nicht so riesig, obwohl Berlin eine riesige Stadt ist, trifft man ja trotzdem oft ähnliche Menschen, die gleichen Menschen an den gleichen Veranstaltungen. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir nicht riesig sind, aber so. Ja, also das Thema Politisierung ist bei To Podcast irgendwie ein großes Thema. Die Frage, die ich mir auch also immer wieder so gestellt habe oder immer wieder stelle, den Prozess, den ich durchlaufe als schwarze Mensch, mich und meine Positionierung, mich meine Verortung ja, kennenzulernen, mich zu empowern, mich zu stärken, überhaupt zu begreifen. Ich wäre total daran interessiert, es würde mich interessieren, wie das bei dir war, wie deine Politisierung war. Wann hast du angefangen, über Rassismus so bewusst nachzudenken oder bewusst Worte dafür zu suchen oder zu finden?
Also ich kann jetzt keinen bestimmten Punkt finden. Ich glaube, also vom Gefühl her, und die Rückschau trügt natürlich auch immer, war ich immer irgendwie politisch und politisch interessiert und habe mir viele Gedanken über die Welt gemacht, in anderen Worten natürlich. Aber Nee, ich kann nicht so einen richtigen Punkt finden. Ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Weg immer für mich gewesen und ist es auch immer noch.
Ja.
Also gibt immer neue Dinge, die ich dazu lerne. Menschen, die, weil ich ihnen zuhöre, was von ihnen lese, in Vorträgen bin, die Welt, meine Welt komplizierter machen. So.
Total.
Und ja, deswegen kann ich, habe drüber nachgedacht, aber ich finde jetzt nicht diesen einen, also manche können ja so von so einem großen
Genau.
Moment erzählen, den
Ja.
habe ich leider nicht.
Ja.
Vielleicht, wenn ich weiter nachdenke und wir uns das nächste Mal treffen,
Dann
finde
findest du
ich
das.
einen,
Ja.
aber jetzt gerade, nee.
Total. Also ich weiß auch, dass in Workshops sage ich ganz oft, wenn ihr heute hier rausgeht und mehr Fragen habt als Antworten oder mehr Fragen habt, als die ihr jetzt habt, dann habe ich irgendwie einen guten Job gemacht. Also so geht es mir auch mit diesem Thema, mit dieser Auseinandersetzung. Immer wenn ich denke, okay, jetzt habe ich was begriffen, dann tut sich so ein riesen anderes Feld auf, wo ich denke so, okay, wow, das auch noch oder diese Perspektive noch. Das ist der Wahnsinn.
Ja, das, ich meine, deswegen, so komisch sich das anhört, macht das ja auch Spaß, ist, weil ich, ne, ist ein komisches Wort, aber der Gewinn, den ich so empfinde auf diesem Weg, der ist halt riesig, weil ich so viel entlernen kann und permanent entlerne und sich die Welt neu zusammensetzt. Ein bisschen wie so Defragmentieren des Computers und dann neu zusammensetzen.
Reset-Button.
Ja, genau. Und ich, ja, dieser Gewinn für mich in der Welt und wie ich auch mit anderen Menschen immer besser irgendwie sein kann und mich verhalten kann, ist das vielleicht, was man unter Spaß oder so
Ja,
zusammenfassen könnte. Also
ja.
die Arbeit ist oft super anstrengend, aber hat halt eben auch diesen
Total.
Aspekt, der persönlicher Gewinn ist.
Und also, weil du Spaß sagst, ich finde, ja, das klingt immer erstmal komisch, aber zum Beispiel Steven sagt das auch immer am Ende von jedem Workshop, also wo natürlich oft auch so eine Schwere im Raum ist, so, ne, wow, das Ding ist riesig, das wird immer größer und es hat natürlich auch viele Aspekte von ganz viel Schmerz und Ohnmacht und Trauer, aber irgendwie auch an dieser Auseinandersetzung auch einen Spaß zu finden und das nicht nur, also genau das, was du sagst, da bin ich total bei dir und ich persönlich für mich muss sagen, ich gehe jetzt auf die ganz stark auf die 40 zu und finde das voll gut, weil ich das Gefühl habe, ich finde meine Stimme so richtig jetzt. Und das finde ich total gut irgendwie. Ich finde meine Wut auch und ich finde irgendwie meine Klarheit. Und also das ist ein total spannender Prozess. Und da kann ich auch für mich sagen, da habe ich auch Spaß dran. Nicht nur, aber auch.
Ja, nee, also deswegen in Anführungsstrichen auch so ein bisschen Spaß gesetzt, weil das in der
Ja.
Verkürzung natürlich dann auch irgendwie wieder nicht, also
Nee.
stimmt und stimmt wieder nicht. Ja, und ich glaube, das geht wahrscheinlich bis zu unserem letzten Atemzug
Most
so
definitely,
einfach.
ja.
Und ich bin gespannt, wo wir dann so sind. Genau.
Ja, wenn wir dann als weise alte Damen sitzen und
Ja, das wäre spannend.
Also, ja, zurück zum Thema Schule. Wir werden heute über das Thema Schule sprechen, aus unterschiedlichen Perspektiven, weil es natürlich uns alle irgendwie in der Gesellschaft auch sehr prägt, ne? Dadurch, dass wir auch in einem Land leben, wo wir alle durch das Schulsystem durchlaufen und so. Und ich wollte kurz erzählen, also ich bin ja in die Schule gekommen, noch in der DDR, in Leipzig. Und wenn ich so zurückdenke an diese ganz frühe Zeit von Schule, da fallen mir lauter so komische, absurde Erinnerungen ein. Eins war, dass ich irgendwie im Osten, da hieß ja immer auch, es gibt keinen Rassismus. Und unter diesem Aspekt wurde ich irgendwie auch oft behandelt und gleichzeitig weiß ich noch, dass wir im Kunstunterricht, total absurd, mit 6 Jahren mussten wir einen Panzer malen. Einen dunkelgrünen Panzer in einer dunkelbraunen Panzerlandschaft.
Wow.
Und das war so unsere Aufgabe und ich weiß noch, dass meine Lehrerin dann irgendwie auch so mein Bild hochgehalten hat, gesagt hat, der N ausgesprochen malt sehr hässlich. So, das hat irgendwie für alle Zeiten mein Gefühl zu Kunst und was ich so kann. Mega geprägt. Und dann erinnere ich mich aber, ich habe dann so meinen ersten bewussten so Widerstandsakt gemacht. Ich habe nämlich aus diesem Panzer vorne draus so einen Wasserstrahl gemalt und unter diesem Wasserstrahl wuchs dann in dieser braunen Erde eine Blume, eine Pflanze so. Und da weiß ich noch, wie ich so da saß und das Blau angemischt habe und so, jetzt male ich. Das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. Ja, und sonst generell würde ich sagen, ich bin dann im Westen in die Schule gegangen, in zwei, drei verschiedene Schulen, Gymnasien. Und also es hat mich wahnsinnig geprägt. Das Schulsystem hat mich wahnsinnig geprägt und ich habe ganz viele, auch ganz schwierige Erfahrungen gemacht. Ja, also ich würde schon davon auch sprechen, dass Schule mich teilweise auch traumatisiert hat. So weit würde ich da auch tatsächlich gehen. Und deswegen ist es für mich auch ein heilender Moment, dass mein Sohn jetzt Lehramt studiert, mein großer Sohn. Und jetzt wäre meine Frage, so, du bist ja auch Lehrerin geworden. Mit welcher Motivation, wie bist du da rein und was hast du erlebt in deinem Referendariat oder in deinem Studium?
Ja, also ist natürlich immer, wenn man darüber spricht, kommen auch immer nochmal neue Aspekte dazu, je nachdem, wie man sich an dem Tag, an dem man darüber spricht, dann auch vielleicht gerade fühlt oder was ich erinnere. Ich bin Lehrerin geworden. Ja, ich frage mich ganz häufig, inwieweit ich da so ganz bewusst in bestimmten Sachen war. Also ich glaube, ich hatte auch so eine Motivation. Ich kritisiere ganz viel am Schulsystem und dann gehe ich in die Schule rein. Ich glaube, das teile ich mit ganz, ganz, ganz vielen LehrerInnen. Also ich kenne entweder diese Geschichten, es war so toll und deswegen werde ich Lehrerin, oder es war nicht so toll und ich will irgendwie was verändern, besser machen.
Ja.
Und ich glaube, ich gehöre zur zweiten Kategorie, aber war trotzdem auch nie so ganz sicher. Und es gab noch ein paar andere Optionen zwischendurch und so weiter. Und dann habe ich aber meine Praktika gemacht und das hat so einen Spaß gemacht, dass dann so bestimmte andere Überlegungen alle weggefallen sind und ich gedacht habe, okay, super, das macht ja wirklich richtig viel Spaß, das mache ich jetzt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich werde nicht sehr lange Lehrerin sein, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass ich das dann auch irgendwann blöd finde.
Ja.
Und eher jetzt so erstaunt darüber bin, wie lange, dass es mir immer noch weiter Spaß macht und dass ich das so einen tollen Beruf finde, trotz aller Kritik und so weiter und mir ganz viele Fragen auf struktureller und systemischer Ebene und so stelle, ist es eher mehr so ein Erstaunen in der Rückschau, weil ich eigentlich so eher gedacht habe, jetzt mache ich 2-3 Jahre und dann bin ich wahrscheinlich schon völlig ausgelaugt, entnervt und werde keine gute Lehrerin mehr sein und dann höre ich auf.
Mhm.
Ja? Und der Prozess war irgendwie ganz anderer. Auch da, ich glaube, was vor allen Dingen ausgemacht hat, dass ich Lehrende und Lernende geworden bin, ist, dass ich Lernen so super finde und dass das ein Beruf ist, in dem man die ganze Zeit lernt. Also es ist nie zu Ende und immer klappt irgendwas nicht und dann muss ich darüber nachdenken, wie ich es besser mache und dann kommt ein neues Thema, mit dem ich mich vielleicht noch gar nicht beschäftigt habe. Also es ist permanentes Lernen, 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 Lernen auf super vielen Ebenen und das war, glaube ich, letzten Endes der springende Punkt, warum ich gesagt habe, ja, ich werde Lehrende und Lernende.
Ja, als ich dich auch im Vorgespräch, da habe ich so gesagt, ich will dich vorstellen, ich will so ganz große, tolle, riesen Worte benutzen, sondern hast gesagt, stell mich vor als Lehrende und Lernende. Und das hat mich total berührt. Und das fasst ja auch so das zusammen. So, ne? Das ist irgendwie ein Beruf, oder ja, wo man immer in Bewegung auch ist. Also Bewegung ist ja auch Lernen und Verlernen und Entlernen und Neulernen und so.
Ja, und ich glaube, weil du von deinen Schulerfahrungen gesprochen hast, für mich war das Referendariat ziemlich traumatisierend. Ich glaube, das teile ich auf vielen verschiedenen Ebenen, auch mit ganz vielen ReferendarInnen.
Ja, stimmt, das höre ich ganz oft.
So.
Schlimmste Zeit meines Lebens und so.
Und interessanterweise bin ich so völlig naiv da reingegangen, weil ich dachte, das ist jetzt meine Zeit, in der ich alles ausprobiere, voll viele Fehler mache und dann sagen mir Menschen, wie ich es irgendwie besser machen kann und dann verändere ich was und ich probiere alle Lehr- und Lernmethoden aus und das stellte sich dann raus, dass das jetzt nicht unbedingt für alle der springende Punkt war und dass sich Dinge entwickelt haben, wie wir proben die Unterrichtsstunde, bevor wir die zeigen, wo ich immer gesagt habe, aber ich probe die doch nicht, weil dann kann ja kein Mensch mehr mir ein gutes Feedback geben. Aber wenn es um Noten geht, ist es natürlich manchmal vielleicht taktisch klüger von anderen gewesen, auch mal eine Unterrichtsstunde zu proben, bevor sie gezeigt wird. Ja, also das habe ich ziemlich missverstanden und es hat, glaube ich, lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und dann habe ich in meinem Referendariat ziemlich viel Diskriminierung erlebt. Und das war in dieser starken Abhängigkeit auch mit so Narrativen, du musst eine bestimmte Note erreichen, weil sonst kannst du dir nicht mehr die in Anführungsstrichen guten Schulen aussuchen und dann landest, also es waren auch so Narrative, sonst landest du bei den ganz schlechten Schulen und so weiter. Und in dieser Kombination einer sowieso starken Abhängigkeit, also Dinge, die auch meine weißen oder cis-hetero-Referendarskolleginnen nicht so erlebt haben. Alle waren sehr gestresst, aber wenn das dann nochmal dazukommt, dann macht sich was auf. Das hätte ich so nie erwartet. Ich dachte, das wird eine ganz besonders spannende Zeit und es war echt eine schreckliche Zeit. Also ich habe mich immer mit Diskriminierung in Schule und Machtverhältnissen und so weiter auch im Studium schon beschäftigt, aber wo das nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen ist, also das, was ich beobachtet habe, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ob es der, wird mit Kindern umgegangen, die bestimmte Normen so nicht erfüllen oder deren familiäre Situation so und so ist. Und ich glaube, dadurch bin ich wirklich zu einer Bildungsaktivistin geworden in der Beobachtung. Und ich habe viele Dinge oder viele verschiedene Wege irgendwie versucht. Also ich habe dann zuerst gedacht, naja, vielleicht liegt es am Gymnasium. Also vielleicht muss ich an eine Gesamtschule gehen und dort werden bestimmte Dinge anders verhandelt, auch aus so Leistungsaspekten und so weiter. Und dann habe ich an der Gesamtschule festgestellt, bestimmte Dinge laufen besser, mit denen kann ich irgendwie mehr anfangen. Auch die Perspektive zum Beispiel, eine wohlwollendere Perspektive auf SchülerInnen und nicht so ein, wenn du das und das nicht leistest, dann gehst du raus, also dieses Abschieben nach unten. Ich glaube, durch das Referendariat und die Dinge, die ich beobachtet habe, und zwar gar nicht, dass die Schule jetzt eine schlechte Schule gewesen wäre, sondern einfach in der Dynamik, die so im Klassenraum passiert oder was weiß ich über meine SchülerInnen und deren Situation und was weiß ich nicht und wie kann ich gut damit umgehen, hat sich eben dieser Aktivismus entwickelt und auch durch so Fragen, für wen ist Schule überhaupt passend? Angefangen hat das mit einem Artikel, den ich gelesen habe, über eine Studie, die gesagt hat, dass Schule eigentlich eben nur für 25% der SchülerInnen irgendwie wirklich passend ist. Mhm. Und dann wieder 20 oder vielleicht waren es auch 25, die kommen da irgendwie so durch. Mhm. Ja, also ist zwar nicht vielleicht super, aber die schaffen das da irgendwie ganz gut durchzugehen und das für den Rest, das eigentlich die eine ganz furchtbare Erfahrung ist und überhaupt nicht passend. Und mit diesen Gedanken habe ich dann angefangen, mit anderen auch immer wieder zu überlegen, wie müsste Schule aussehen. Ich hatte ein ganz positives Bildungsbild. Ja. Also auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über Rassismus sprechen, wenn wir alle nur so und so gebildet sind, dann werden sich bestimmte Dinge auflösen. Ja. Und auch relativ naiv daran rangegangen. Und das, um so ein bisschen deutlich zu machen, womit ich so gestartet bin in Schule.
Ja, Wahnsinn. Ja, also was ich in Bezug auf Diskriminierung und jetzt persönlich auch Bezug auf Rassismus, das hast du ja auch gerade angesprochen, was so krass ist und schwer wirkt, ist ja auch diese Machtabhängigkeit. Das hast du jetzt gesagt, dass das quasi passiert in so einem Machtgefälle. Und ganz oft, also bei diesem MeToo-Hashtag und so weiter, also immer wieder, wenn wir so über Erfahrungen hören, die Menschen in dem Schulsystem machen, die marginalisiert werden, immer wieder, dass quasi diese Diskriminierung oder dieser Rassismus nicht nur unter den SchülerInnen ist, sondern eben auch von Lehrenden ausgeht oder von Schulmaterialien selber zu finden ist und so weiter. Und dass das natürlich in einem Machtgefälle ist, wo du gar nicht, also wo es super schwer ist, das anzusprechen oder überhaupt zu benennen, weil die Person dann am Ende dafür verantwortlich ist, dich zu benoten und dann irgendwie das Sagen darüber hat, ob du weiterkommst oder nicht oder ob du zurückfällst oder nicht. Und auch aus einer Elternperspektive, das ja wahnsinnig schwer ist, das dann überhaupt zu benennen, weil du gar nicht weißt, was passiert mit deinem Kind. Du kannst jetzt hier irgendwie darüber reden, aber was passiert mit dem Kind, das dann 8 Stunden in dem, ich nenne es Machtgefälle, mit der lehrenden Person steht. Dadurch, dass ich so schultraumatisiert war und so viele schwierige Erfahrungen gemacht habe, was jetzt nicht nur mit Rassismus zu tun hat, aber auch mein letztes Schuljahr hatte ich schon ein Kind und das hat aber tatsächlich auch nochmal den Rassismus verstärkt, obwohl sozial auch schwierig und so weiter. Und interessanterweise war dann immer, wenn meine weiße Mutter dazugekommen ist, dann hat sich das verändert, ne? Wie die Menschen mich gesehen haben. Aber aufgrund dieser Traumatisierung habe ich dann, also und das kenne ich von ganz vielen, die sich ganz viele Gedanken dann machen, jetzt kommt mein Kind in die Schule. Und das ist gar nicht so ein Gefühl von, das kenne ich, dass ich dann so andere weiße Eltern kenne, oh, mein Kind kommt in die Schule, juhu, und wir freuen uns so. Und ich denke so, ne, also ich habe auch meine Freundin letztens angerufen, auch nicht mal so, und die sagt, mein Kind kommt in die Schule und war irgendwie, ich weiß überhaupt, ich habe so Panik davor. Und dann beginnt das große Nachdenken. Ein Kind war gar nicht in Deutschland in der Schule, sondern in Frankreich mehrheitlich. Das andere Kind kam dann in Deutschland in die Schule und dann war immer die Frage, welchen Weg geht man? Man hat ja schon auch viele Auswahlmöglichkeiten, private Schule, Regelschule in der Nähe, eine freie Schule, eine Waldorfschule so. Und ganz oft merke ich, dass Eltern, mit denen ich arbeite und auch ich selber bin da schon drauf, ich nenne das jetzt mal reingefallen, ja, oder dass Schulen, die sich so besonders international aufstellen oder mit Vielfalt werben oder sagen, wir sind ganz bunt, ne, dass man da so ein Gefühl hat, ach ja, da gehören wir ja hin, weil wir werden ja auch unter die Anführungsstrichen Bunten gezählt, so. Das muss also ein Ort sein, in dem ich irgendwie sicher bin und dem es mir gut geht. Und das, finde ich, hat sich bei mir persönlich, aber auch bei ganz vielen, die ich kenne und vor allen Dingen auch in meinen Workshops, gibt es da so ein ganz großes, wie heißt es, Entsetzen, weil die Internationalität bezieht sich oft nur auf die SchülerInnen. Die LehrerInnen sind halt oft mehrheitlich sehr homogen, die Leitung erst recht. Auch dieses Verständnis von Vielfalt und Internationalität und so weiter ist verknüpft mit der Haltung, bei uns kann es keine Diskriminierung geben, weil wir ja so vielfältig sind. Das Problem ist, dass wir natürlich alle, also in einer Gesellschaft leben, wo alle Menschen rassistisch sozialisiert sind, wo Rassismus in allen Räumen wirkt. Und wenn man das dann anspricht, wenn dann irgendwie ein rassistischer Vorfall ist, der kleinste, es kann die kleinste Sache sein, dann ist die Erfahrung oft in diesem Space, du sprichst es an und alle drehen durch, ja, weil Rassismus kann es ja hier nicht geben und es geht dann sogar so weit, also das habe ich, eine Mutter hat mir das letztens erzählt, dass ihr dann vorgeworfen wird, quasi Nestbeschmutzerin zu sein und sie dann quasi rausgeekelt wurde, weil sie Rassismus benannt hat, der aber nicht sein darf, weil wir ja bunt sind.
Mhm. Ja, also du sprichst
eine ziemlich große Klammer gemacht, aber
ja, nee, aber du sprichst ganz, ganz viele Dinge an, die wir auf der einen Seite sowieso schon über die Erfahrungsebene wissen aus der Praxis und so weiter und dann natürlich Forschung und die großen Werke von so vielen, vielen, vielen Schwestern zum Beispiel, die wir ja auch alle kennen, die dazu arbeiten in unterschiedlichsten Kontext, ob es jetzt Wissenschaft oder Kunst oder ähnliches ist oder im Bereich Aktivismus und so weiter und so weiter. Und vielleicht um meine paar Punkte in der Verkürzung mit dazu zu geben. Also zuerst hast du angesprochen, hier in Deutschland haben wir die Schulpflicht und deswegen ist es für SchülerInnen nochmal ein besonderer Rahmen, wo Diskriminierungen stattfinden, weil ich im Gegensatz zu anderen Orten, an denen Diskriminierung stattfindet, beim Amt oder ähnliches, nicht 5 Tage die Woche von 8 Uhr morgens bis eventuell 16, 17 Uhr, ja, wie auch immer,
über
bin.
Über mehrere Jahre.
Genau, und immer wieder mit den gleichen Menschen konfrontiert bin, die dann auch noch mir Noten geben, Konferenzen einberufen,
ja,
und so weiter und so weiter.
Ja.
Und das macht einen ganz besonderen Machtraum nochmal aus dem sich Menschen eben nicht entziehen können. Und das macht es, glaube ich, für auf der Ebene der SchülerInnen die Diskriminierung, zum Beispiel durch Lehr- und Lernmittel oder durch Erwachsene, die in Schule arbeiten oder so, nochmal so ganz besonders schwierig.
Ja.
Dann der nächste Punkt ist, den du angesprochen hast, die Beschwerde. Wir wissen, dass die meisten Menschen, die sich beschweren, entweder Sorge oder Erfahrungen mit Maßregelungen haben. Das heißt, wenn ich mich beschwere, wird es danach noch schlimmer und ich werde gemaßregelt, dass ich mich beschwert habe. Ist das überhaupt richtig beschwert? Okay, ist gar richtig
beschwert.
Genau. Im Deutschen ist natürlich Beschwerde auch, da steckt so schwer drin. Das ist, wird auch häufig wahrgenommen, eben in so einem Kontext von Nestbeschmutzen oder Selbstverständnis von zum Beispiel Lehrenden auch ein bisschen zerstören, weil ich bin ja als Lehrende eine gute Person, ich mache nämlich was Gutes, ich bringe Bildung und das ist ja erstmal per se gut und ich setze mich auch, habe vielleicht die auch als weiße Lehrkraft oder als heterosexuelle Lehrkraft, die eben von bestimmten anderen Dimensionen nicht betroffen ist, bin ich auch durch dieses Referendariat gegangen, habe also auch diese unangenehmen Situationen von Bewertung und Beurteilung und so weiter erlebt und bin auch froh, dass ich vielleicht endlich da mal raus bin, dass mir die ganze Zeit gesagt wird, dass ich irgendwas falsch mache, und wenn dann wieder Menschen kommen, die mir auch jetzt irgendwie sagen, dass ich was falsch mache, obwohl ich nachts bis 1 Uhr da sitze und korrigiere und diese ganze Arbeit mache, dann wirkt die Beschwerde wirklich schwer und nicht mehr als so ein Hinweis, oh wow, danke für den Hinweis, das nehme ich jetzt mit und mache daraus was Neues. Also so als, ich nenne das immer so Change Agent, eine Möglichkeit anzudecken, zu sagen, hups, ah cool, das nehme ich jetzt mit in meine Evaluation, die ich ja sowieso eigentlich mache, zu meinem Unterricht, zu der Art und Weise, wie ich mit SchülerInnen umgehe und so weiter und so weiter. Sondern es wird dann eben eine Kritik, die häufig dann auch noch persönlich genommen wird.
Genau.
Auch weil es vielleicht das Verständnis des, du hast das Strukturelle angesprochen, oder auch das Verständnis von institutioneller Diskriminierung auch nicht so da ist, wobei natürlich Strukturalität und die institutionelle Diskriminierung mich auch nicht rausnimmt als Person.
Genau, das Individuum.
Ja, also ich bin trotzdem involviert und das kann dann eben auch ein Selbstverständnis zerstören, weil ich glaube, wir eben so wenig professionalisiert sind im Verständnis von Diskriminierung. Wir haben, glaube ich, häufig ein eher verkürztes Verständnis von Diskriminierung und was sich so gleichsetzt, also nur Menschen, die böse sind, diskriminieren, und wenn ich so ein Verständnis habe, dann muss ich das natürlich irgendwie abwehren, um mein Selbstbild als gute Person, gute Lehrende und so weiter aufrechterhalten zu können. Also da ist Schule ja auch nicht anders als
die Gesamtgesellschaft. Ja. Also da steht ja dann das gesamte Selbstbild auf dem Spiel. Und das geht Hand in Hand mit dem, was wir überall sehen, wie Rassismus diskutiert wird. Ne? Also absolut moralisch.
Facebook.
Ja, also auf allen sozialen Medien, auf allen öffentlichen Räumen, Talkshows und so weiter und so fort. Das ist, spielt da total mit rein. Und deswegen ist auch das, was ich überall, immer wenn ich gefragt werde, so in Interviews und sonst was, was würdest du dir wünschen? Und sage ich, es braucht dieses diskriminierungskritische Wissen oder die Aneignung über dieses Wissen schon in der Ausbildung. Einfach so als als ganz wichtiges, obligatorisches Fach und Fächer von mir ist auch. Und das eben das nächste ist, nicht nur das Wissen, sondern auch eben diese, eine Feedback-Kultur bräuchte es. Wo Steven sagt, dem nervt das immer, dieses Wort Rassismusvorwurf. Weil dieses Benennen von rassistischen Äußerungen oder auch Taten, ja, oft dann steht in der Zeitung so, boah, ist die Schule XY ein Rassismusvorwurf. Und dann gehen alle Schotten dicht, ne? Dann geht alles zu. Ja, irgendwie finde ich, es wäre es wichtig, das zu normalisieren, weil es ja dann auch eine Chance ist, es besser zu machen. Aber die Reaktion ist oft die Abstrafung der Person, die das benannt hat. Und das ist in diesem Machtgefälle natürlich ungut. Und die Folge ist, dass Menschen das ja ganz oft dann einfach nicht mehr benennen. Es sei denn, es ist so schlimm, dass sie, der Leidensdruck ist so riesig, dass sie nicht mehr anders können.
Ja, und vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Über das Wissen hinaus ist meine Erfahrung, dass ich das ganz viel üben musste. Also und auch gemeinsam mit meinen SchülerInnen. Das heißt, ich war auch ganz häufig darauf angewiesen, dass meine SchülerInnen diskriminierungskritisches Wissen haben, völlig unabhängig, ob sie von einer Diskriminierungs- oder mehreren Diskriminierungsformen selbst betroffen sind, weil sie damit eine Sprache gefunden haben, mir auch eben dieses Feedback zu geben.
Ja.
Also der häufigste Vorwurf, der mich in meiner Karriere getroffen hat, ist der des Adultismus. Völlig zu Recht. Ja, also auch was eben die Struktur von Schule schon hergibt, weil am Ende, so gut wir uns auch verstehen, so gut wir auch die Feedback-Kultur machen und so weiter, auch wenn ich meine SchülerInnen mich selbst beurteilen lasse, am Ende, wie gesagt, ich gebe Noten und so weiter. Und ich kann auch relativ sicher sein, dass wenn sich zum Beispiel Jugendliche beschweren über die Art und Weise, wie ich jetzt benotet habe oder ähnliches, aufgrund aufgrund vielleicht von Bias, dass wenn ich das in meinem Kollegium dann verhandle, also Kolleginnen drüber schauen, wenn die einen Widerspruch geschrieben haben. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Kollegin mir dann gesagt hat, also das hast du jetzt aber falsch gemacht und das müssen wir jetzt ändern. Aber natürlich habe ich zum Beispiel Fehler gemacht und junge Menschen haben mich darauf hingewiesen, hier, da haben sie was übersehen und so weiter und so weiter. Und ich fand das immer schön, auch zu sagen, hey, ne, also wenn ich Klausuren korrigiere zum Beispiel und ich habe einen Schnupfen oder ich habe das jetzt schon 5 Stunden gemacht, dann verändert, also ich bin am Anfang bin ich frischer als am Ende und so weiter. Also das heißt, wir müssen auch gegenseitig gucken, dass wir das als eine gemeinschaftliche Aufgabe sehen, auch zu schauen, weil ich bin alleine hier. Wenn ich jetzt im Team-Teaching wäre mit 5 anderen, wäre das auch nochmal anders, aber da gemeinsam drauf zu schauen. Und Beschwerdekultur, was du ja auch angesprochen hast, ist, glaube ich, Beschwerde ist wieder das Wort drin, aber ich nenne das immer so eine Kultur der Besprechbarkeit schaffen, dass das möglich ist, eben Dinge anzusprechen, ob es sich um Diskriminierung handelt oder andere Dinge, eben wie meinetwegen, ich habe irgendwas übersehen in der Klausur und daran zu arbeiten, dass das irgendwie möglich ist. Und das funktioniert nicht einfach nur so, indem ich sage, redet doch offen mit mir oder ich habe dafür ein Ohr oder so, sondern ich muss verstehen, lernen, wie ich das überhaupt schaffe, was das A für meinen Unterricht bedeutet, wie ich das in der Schulorganisationsentwicklung mache und so weiter und so weiter. Und so eine Professionalisierung schaffe, dass ich dahin komme und das auch so als eine Gemeinschaftsaufgabe in einem Kollegium zu verstehen, weil ich brauche auch das Feedback meiner Kollegin.
Bist du eine Einzelkämpferin. Und da sind irgendwie 2 Sachen, wo ich jetzt noch andocken möchte. Und zwar, du hast gesagt, Sprache. Also die SchülerInnen brauchen auch eine Sprache, diese Diskriminierung zu benennen. Und für mich persönlich war ja irgendwie so ein ganz großes Thema, dass ich nie eine Sprache dafür hatte, was ich erlebt habe. Meine Worte über Rassismus habe ich Anfang 20 erst gefunden. Und vorher habe ich natürlich ganz viel Rassismus erlebt, aber ich konnte ihn nie benennen. Und ich wusste auch nie, dass ich eine Berechtigung habe, das zu benennen. Und dass es überhaupt Rassismus ist. So. Und ich merke, dass die Generationen, die jetzt nach mir kommen, junge schwarze Menschen, die auch Zugang zu Empowerment-Räumen haben, diese Sprache auch finden. Auch meine Kinder können viel klarer und viel früher Rassismen benennen. Und es braucht aber erstens, finde ich, eine Kompetenz der Lehrperson, das auch zu verstehen und das auch, also dass dieses Wissen, das die Kinder dann mitbringen, auch was wert ist und dass das wichtig ist. So. Was ich oft höre von anderen Eltern, ist, dass dann die Kinder irgendwie super fit sind, ne, und dann benennen irgendwie und sagen, hier, das I-Wort, ne, das ist rassistisch und das ist rassistisch deswegen oder das und das sagen. Und die Lehrerin sagt irgendwie, das ist falsch, geh mal raus und entspann dich mal oder irgendwie, also dass die Kinder dann dafür abgestraft werden und gar nicht erkennen, was für eine große Leistung das ist, das zu benennen. Das ist so ein Punkt. Und der andere, wo ich auch immer denke, das wäre so wichtig, dass Lehrpersonen dieses Wissen haben über, also in Bezug auf Rassismus zum Racial Stress. Also was für ein Stress das ist, als schwarzes Kind in einem weißen Setting, mehrheitlich weißen Setting zu lernen. Was für einen Druck da Kinder haben, was für einen seelischen, körperlichen Druck, also wie sich das auch körperlich manifestiert. Und dass das eigentlich eine riesen, enorme Leistung ist, das dann auch noch zu benennen. Ne? Also das ist ja generell für uns, also für Menschen, die von Rassismus oder anderen Diskriminierungen betroffen sind, irgendwie so eine Riesenleistung, was dann aber auch erwartet wird. Wenn du ein Problem hast, bitte sag das aber in einem ruhigen Ton. Ja, und freundlich. Und so nicht, dass du die andere Person, dass die andere Person angreifst und so weiter. Und deswegen nochmal, es ist einfach nochmal eine Ergänzung und so ein Plädoyer dafür, dass es diese Rassismus- oder generell diskriminierungskritische Kultur braucht in dieser Institution an allen Ecken und Enden.
Ja, wo ich immer wieder ankomme, ist auch, ich habe so ein bisschen auch ein Erstaunen ganz oft in Schule, weil das, was du jetzt gerade auch alles angesprochen hast, ja eigentlich, selbst wenn wir nicht über Diskriminierung sprechen würden, alles so eine Aufgabe dieses Berufes ist. Also zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin nicht die allwissende Person, sondern es gibt ganz viel Wissen in dieser Lerngruppe. Ne? So. Und hier sind unterschiedlichste Expertinnen und wir führen dieses Wissen irgendwie zusammen. Und ich kann ein paar Sachen durch Erfahrung, durch das, was ich gelernt habe und so, zum Beispiel zu überlegen, wie kann gut gelernt werden oder Angebote zu machen, dass Menschen rausfinden, was für LernerInnen-Typen sie sind und wie sie am besten lernen können und das Setting zu bereiten für eben diese ganz individuellen Arbeitsblätter, die es dann braucht oder Räume, die da innerhalb des Klassenraums geschaffen werden müssen und so weiter. Und bis heute werde ich dieses Erstaunen nicht so richtig los, weil ich eigentlich immer gedacht habe, das knüpft vielleicht an diese Naivität an, von der ich schon mal gesprochen habe, weil ich immer denke, aber das ist doch, sind doch alles sowieso die Grundlagen unserer Arbeit. Ne, und ich muss mir permanent Gedanken machen, das ist auch vielleicht auch ein Teil, der vielleicht nicht so schön ist an diesem Job, dass ich ja permanent in so einer Eigenkritik bin. Gibt es viele andere Berufe, wo das sicherlich auch ist, aber und es gibt auch sowas wie eine Ethik, der ich irgendwie verpflichtet bin und so Standards, die ich für mich selbst setze, wo ich zum Beispiel eben auch aushalte, dass Menschen in der Pubertät vielleicht mit mir umgehen auf eine andere Art und Weise, als das jetzt Menschen in anderen Phasen ihres Lebens machen, ohne das zu bewerten, sondern eben einfach anders. Und dass ich bis jetzt immer noch nicht so herausgefunden habe über diese Erklärung, die ich benannt habe, ne? Wir haben positives Selbstbild, bla bla bla, und das wird zerstört, warum das in Schule gerade so eine Schwierigkeit ist, weil zum Beispiel eben über Diskriminierung zu sprechen im Unterricht und das auch als ein Grundlagewissen zu haben, ist, wenn ich über Demokratiebildung, Gewaltprävention, Gesundheitsprävention und so weiter, das sind überall für mich Schnitt Mengen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich Demokratiebildung machen soll, dann ist das natürlich auch mit einer Verteidigung der Menschenrechte. Ja, also die Grund- und Menschenrechte werden verteidigt, indem ich zum Beispiel erkennen kann, welche Diskriminierungen hier vielleicht vorliegen, auch wenn ich nicht betroffen bin und so weiter und so weiter. Mhm. Dass ich mir Gedanken darüber mache, wie kann Solidarität funktionieren, wie halte ich aus, dass, wenn unterschiedlichste Diskriminierung gleichzeitig passieren und wir, also Demokratiebildung geht nicht ohne Diskriminierungskritik. Ja. Gewaltprävention geht nicht ohne Diskriminierungskritik. Menschenrechtsbildung geht nicht ohne Diskriminierungskritik. Für mich sind das eigentlich einfache Andockpunkte. Genau, und ich bin immer noch am Suchen, woran scheitert diese Auseinandersetzung. Und natürlich weiß ich ganz viel, es haben ganz viele schlaue Menschen dazu Sachen geschrieben, performt, Bilder gemalt, geschrieben und so weiter und über Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrhunderte. Und wir haben all die Elders vor uns, die dazu schon gekämpft haben und so weiter. Trotzdem bin ich fasziniert, dass immer wieder dieser Moment bei mir bleibt. Ja. Hä?
Total.
So, also
immer wieder. Und das ist auch so eine Diskrepanz. Das Wissen ist da, ne? Also schon lange. Und das sind alles überhaupt gar nicht neue Erkenntnisse. Und es kommen natürlich auch permanent neue Erkenntnisse dazu. Aber es ist alles da und ready. Und dann gibt es trotzdem diese riesen Diskrepanz. Und ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen. Also wir haben jetzt uns für eine freie Schule entschieden. Nicht, also für uns aus ganz vielen unterschiedlichen Punkten passt das total und ist ein Riesenschritt zur Heilung. Und ich merke, dass an dieser Schule, an der wir sind, auch ganz viel Bereitschaft ist, irgendwie in Gespräche zu gehen und sich also gerade zu diesen Themen auch die richtigen und wichtigen Gespräche zu führen. Und da bin ich super dankbar. Gleichzeitig ist natürlich jetzt freie Schule per se jetzt nicht losgelöst aus diesem rassistischen System, gar überhaupt nicht. Ne? Und ist da genauso in der Verantwortung. Und ich kann jetzt nicht für die anderen Schulen sprechen, inwiefern die der Verantwortung nachkommen. Ich höre da auch ganz andere Berichte. Eine Sache, die mich persönlich auch noch sehr beschäftigt, da wollte ich dich auch noch mal zu fragen, zu deiner Einschätzung. Dadurch, dass ich als schwarze Frau schultraumatisiert bin und einfach gar keine schöne Erinnerung an diese Schulzeit habe. Und ich habe bis jetzt so Albträume, wo ich nachts aufwache und denke so, ich bin noch in der Schule. Nein, bin ich nicht so. Ne? Also bis jetzt. Und habe natürlich auch meinen Kindern jetzt Schule nicht so, also ich habe es versucht, aber die spüren das ja nicht so irgendwie unbefangen Schule irgendwie erzählt. So, ne? Oh wow, jetzt Schule und so. Also die merken natürlich meine Angespanntheit, meine Angst, mein Stress und so. Und das kenne ich aus ganz vielen anderen Impulsen. Empowerment-Workshop, dass schwarze Menschen, die hier sozialisiert sind, die selber durch die Institutionen gegangen sind, dass die auch gerade in dem Moment, wo dann die erste Mikroaggression passiert, die erste Sache, total zusammenbrechen oder einfach, ne, also dass da so eine riesen Ohnmacht aufgeht. Und gefühlsmäßig, hatte mit einer Therapeutin letztens ein Gespräch, eine schwarze Therapeutin, die sagte, auch gefühlsmäßig sich dann plötzlich wieder wie 7 oder 8 fühlen. Und diese Retraumatisierung, finde ich, ist ein Riesenthema. Da würde ich gerne noch kurz andocken, und das andere geht damit Hand in Hand, welche Arbeit von Diskriminierung betroffene Eltern in diesen Schulsystemen auch leisten. Also wenn du irgendwie dich engagierst, dich einbringst, dann bist du ja nicht nur am Kuchen backen und am Garten machen, sondern parallel sprichst du auch über, also machst du irgendwie Education und verhältst dich irgendwie und sprichst auch für die Gruppe. Du weißt genau, wenn du was sagst, dann sind die nächsten 10 schwarzen Menschen, die sind da irgendwie in Sippenhaft und so weiter und so fort. Das sind die 2 Aspekte, auf die würde ich gerne noch kurz eingehen.
Ja, also die Retraumatisierung, auch da knüpft vielleicht an das an, was ich vorhin gesagt habe, weil auch da müssten ja Menschen, die vielleicht diese Erfahrungen nicht haben, andocken können, weil auf jeder Party, auf der man ist, wird häufig über Schule gesprochen und dann ist Matheunterricht die Hölle, für den nächsten war es Geschichte für und so weiter und so weiter. Das heißt, wir kennen das, und auch da wieder aus der professionellen Perspektive frage ich mich auch wieder, weil wir das ja auch wissen und das zum Beispiel ja auch in unserem Studium ein Thema ist, wieso das dann auch häufig so schwierig wird, aus einer lehrenden Perspektive gut damit umzugehen. Ja. Weil das natürlich bedeutet, okay, ich habe ein Elterngespräch, ich muss zumindest antizipieren, dass das sein kann, dass Menschen traumatisiert sind, sind, emotional sind, aufgeregt, von Weinen bis zu die Stimme erheben und so weiter. Wie schaffe ich da auch wieder einen Ort zu sprechen, wieder Kultur der Besprechbarkeit, der das ermöglicht und vielleicht auch ermöglicht zu sagen, hier sind gerade meine Grenzen oder ich bin aufgeregt, und auch ein Setting zu schaffen, wir müssen vielleicht heute nicht alles schaffen, worüber wir sprechen, wir können auch uns nochmal treffen und so weiter und so weiter. Und gerade wenn es die in Anführungsstrichen Vorfälle gibt, ich immer wieder gemerkt habe, dass das kaum geleistet oder wenig geleistet wird, Eltern da auch aufzufangen und zu begleiten in dem Verhandeln. Also die müssen sich irgendwie positionieren, müssen damit umgehen, müssen überhaupt Entscheidungen treffen, was machen wir denn jetzt? Ne? Müssen das mit ihren Kindern verhandeln und so weiter und so weiter. Dann gegenüber der Schule und so weiter und so weiter. Und dann Orte zu schaffen, wo es möglich wird, auch in diesen hochkomplexen Situationen zu schauen, was brauchen sie jetzt? Was braucht vor allen Dingen das Kind? Und was möchte das Kind? Was ja auch manchmal nicht genau das Gleiche ist, was die Eltern möchten und so weiter. Also in dieser Komplexität das gut begleiten zu können, den Punkt zu finden, das kann ich jetzt als einzelne Lehrkraft vielleicht gar nicht schaffen, aber ich habe eine Idee, ich rufe die und die Beratungsstelle an oder ich hole die und die Kolleginnen dazu oder ich lade sie ein, sie bringen Menschen mit und wir sitzen in einem größeren Raum auch, um das zu verteilen auf viele Schultern.
Genau.
Weil ich dann auch nicht, also natürlich kann das für eine Person oder mich als Lehrkraft, wenn ich jetzt aus dieser Perspektive, kann das zu viel sein, weil ich auch vielleicht kurz vor den Ferien völlig übermüdet und fertig bin. Aber auch da wieder, wir müssen es üben, wir müssen professionelle Tools haben, wie das möglich ist, und auch wissen, ab wann kann ich es nicht mehr leisten und wann muss ich das abgeben. Alles natürlich viel zu verkürzt, weil wir sonst müssten wir jetzt noch ein paar Stunden sprechen.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch mit anerkennen, was tun denn diese Eltern alle? Also wenn die aufgeregt kommen, dann weiß ich eigentlich, die haben sich vorher mindestens ein paar Stunden damit beschäftigt.
Mindestens.
Wahrscheinlich
ja.
mehr.
Ja.
Die haben sich überlegt, wie sie das irgendwie mir freundlich, mehr oder minder freundlich irgendwie mitteilen, was das Problem ist. Die navigieren zwischen, ich will der Schule nicht auf die Füße treten und ich möchte das Interesse meines Kindes wahren und so weiter und so weiter. Die erklären mir Sachen, die schreiben mir E-Mails, die schreiben sogar lange Briefe an Schulbuchverlage, die schenken Bücher, damit ich mich mit bestimmten Sachen beschäftige. Ne, und das in diesen ganzen Dimensionen und müssen dann eben auch ja noch oft Anwältin sein für ihre Kinder, sei es, weil ein transidentes Kind ausgeschlossen wird von einer Klassenfahrt oder eben Kolonialismus wieder in der Schule behandelt wird auf eine ganz bestimmte Art oder muslimische SchülerInnen wieder mit Ehrenmord und Zwangsheirat konfrontiert sind und so weiter. Und das alles versuchen Eltern uns ja auch auf die eine oder andere Weise irgendwie mitzugeben, haben oft Gruppen gegründet, in denen sie sich besprechen und gegenseitig beraten.
Workshops und so weiter.
machen Workshops. Und das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass die eben auch kommen mit dieser ganzen Arbeit, mit diesem ganzen Verständnis, mit diesem ganzen Wissen, mit oft einer Professionalität, die vielleicht meine übersteigt in bestimmten Bereichen und eher in eine Zusammenarbeit zu gehen. Das ist ein bisschen genauso wie das, was wir vorhin mit SchülerInnen gesagt haben, mehr dahin zu kommen, okay, wir haben hier einen Job gemeinsam zu machen.
Genau.
Und meine Erfahrungen sind eigentlich immer super positive mit Eltern gewesen. Dieses Zusammenarbeiten und zu sagen, okay, sie wissen irgendwie ganz viel, sie sind Expertin auch für ihr Kind, genauso wie ich Expertin an einer ganz anderen Stelle bin. Nämlich, manchmal ist es ja auch genau andersrum, dass Eltern davon profitieren, wenn ich sage, übrigens, ihr Kind macht das und das total super, was Eltern vielleicht gar nicht erleben zu Hause, weil es dann ein anderes Setting ist, mehr dahin zu kommen, das als multiprofessionelle Teams zu verstehen. Und für mich ist Diskriminierungskritik die Basis, auf der ich stehe und die mir als Lehrkraft auch unglaublich viel Sicherheit gibt, weil ich immer weniger das Gefühl hatte, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll oder wie ich intervenieren soll oder ab wann ich abgeben muss. Und ich das auch immer als eine Burnout-Prävention irgendwie verstanden habe.
Cool, Diskriminierungskritik als Burnout-Prävention,
und,
I love it.
Genau. Ja, und da auch mehr wertzuschätzen und mehr deren Wissen mit in die Schule zu bringen.
Ja, und ich, also ich unterschreibe das alles 5000% und nur noch, und dann müssen wir zum Abschluss kommen.
Ups, so.
Ja, Wahnsinn.
Aber
ne?
Wir haben nur alles oberflächlich gestimmt.
Genau, also diese Schule, an der wir jetzt sind, da ist tatsächlich passiert genau das. Also, dass ich das Gefühl habe, ich kann sowohl mit meinen Kompetenzen und mit meinem Wissen werde ich gehört, und das andere ist aber auch mit meinen Emotionalität, mit meinen Ängsten, die ja irgendwie, die auch real sind, die auf gemachten Erfahrungen basieren und die eben dann in dem Moment auch wirksam sind. Auch da kann ich damit kommen, da kann ich drüber sprechen, und dann wird mir nicht irgendwie unterstellt, ich bin irgendwie schwierig, sondern dass da gibt es einfach schon so viel Wissen um diesen Faktum, dass das quasi besprechbar wird. Ich bin jetzt auch bei dem Wort besprechbar. Ich möchte noch...
Eins vielleicht noch als Ergänzung, weil wir so wenig Zeit haben und ich merke, das, was ich immer sage, eigentlich, wir müssen es noch viel, viel komplizierter machen, weil zum Beispiel auf, würde ich mir auch gleich wieder in bestimmten Punkten widersprechen wollen, weil natürlich ist es schön zu sagen, okay, ich nehme das ganze Wissen und die Erfahrungen und so weiter der Eltern auf und gleichzeitig aus intersektionaler Perspektive, also aus der Perspektive, dass Diskriminierung in Verschränkungen passieren und da ganz spezifisch wirken und Menschen von mehreren Diskriminierungen gleichzeitig davon betroffen sind und so weiter, ist es natürlich, wenn ich diesen Anspruch jetzt so formuliere, auch irgendwie wieder falsch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Person bin, kann ich das vielleicht gar nicht alles leisten. Das, was ich jetzt gerade als ideal so formuliert habe. Ich will das nur an diesem Punkt nochmal aufmachen, auch wenn wir das jetzt, wenn wir noch mehr Zeit hätten, wir das an vielen, vielen Punkten von dem, was wir gerade gesagt haben, auch immer wieder sagen müssten. Aber...
Und das ist eine total privilegierte Perspektive, aus der ich spreche. Ich meine, ich arbeite in dem Beruf, Beruf, ich habe irgendwie einen Partner an meiner Seite, mit dem ich mich irgendwie empowern kann. Und die Realität ist schon, dass ich einfach auch mit vielen Menschen arbeite, gerade Elternworkshops, wo ganz viele Menschen diesen Zugang zu diesen gar nicht haben oder auch nicht leisten können, weil sie entweder alleinerziehend sind, weil sie irgendwie auf dem Land wohnen, wo jetzt keine Community ist und oder finanziell oder Bildungskontext. Also ganz viele Barrieren einfach auch da sind.
Genau, auch gerade weil also der sozioökonomische Status dann auch nochmal ganz besonders hereinwirkt, weil sozioökonomischer Status ja häufig mit so Bildungsferne gleichgesetzt wird, dass das alleine auch schon hochproblematisch ist, wie wir in puncto Klassismus und so weiter auf bestimmte Dinge gucken. Aber da gibt es eben auch so eine große, große Verschränkung. Plus natürlich, dass wenn, du hast es vorhin angesprochen, ich selbst hochtraumatisiert bin oder Ähnliches, und ich muss nicht mal hochtraumatisiert sein, dass das auch verhindern kann, dass ich mich überhaupt beschwere oder dass mich da engagiere, weil ich irgendwie nur denke, wir müssen da irgendwie überleben und wir versuchen, eher in so Double Consciousness irgendwie dem System gerecht zu werden und außerhalb leben wir halt ein anderes Leben und denken andere Sachen und beschäftigen uns mit anderen Sachen. Auch das, also es gibt tausende von Strategien, die alle richtig und wichtig sind, ne? Und nicht diesen einen Weg, Menschen uns jetzt hier nicht falsch verstehen, dass das so oder so sein muss.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die müssen wir kurz machen, aber ich will sie stellen, weil ich auch noch mit einem Ton der Hoffnung auch enden möchte, das Gespräch. Und was total spannend ist und wo ich dich bitten würde, noch mal zwei, drei Worte zu sagen, ist Afrozensus. Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen generell werden oft individualisiert und so getan, als wäre das eine Problem dieser einen Person so und nicht institutionell, nicht strukturell und so weiter. Der Afrozensus will da ansetzen, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei, drei Worte noch zum
Afrozensus. Also Afrozensus bezieht sich auf Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in Bezug auf Menschen afrikanischer, afrodiasporischer Herkunft, schwarze Menschen, aber das gibt es auch natürlich für ganz viele andere Communities. In Bezug auf das, was du gesagt hast, dass wir häufig eine Individualisierung feststellen und auch so ein Sprechen über den Vorfall, der irgendwo an Zeitpunkt A begonnen hat und an Zeitpunkt B wieder aufhört, ohne das Prozesshafte zu sehen und so weiter. Und die Erfahrung, dass häufig, es gibt so eine Studie von Citizens for Europe, die sagt, wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Also, dass wir feststellen, dass Institutionen, Strukturen häufig eben darauf verweisen, es sind alles Einzelfälle und da kümmern wir uns im Einzelfall drum und dann eben nicht gucken, was müssen für Maßnahmen ergriffen werden, um institutionellen Diskriminierung, struktureller Diskriminierung entgegenzuwirken, ist ein bisschen geboren daraus, okay, dann müssen wir diese Daten irgendwo haben, dass das jetzt nicht nur Einzelfälle sind. Und der Afrozensus greift das auf, das ist eine Befragung von Menschen afrikanischer Herkunft, die im nächsten Jahr beginnt und die zum Beispiel eben auch zu den Diskriminierungserfahrungen und nicht nur Rassismus, sondern alle weiteren Diskriminierungserfahrungen befragt, anonymisiert, alles auf Freiwilligkeit. Also es gibt bestimmte ethische Grundprinzipien, weil wir ja auch gerade in Deutschland richtigerweise sehr vorsichtig häufig sind, was so Zählen und Datensammeln angeht aufgrund des Nationalsozialismus und dem Missbrauch von Daten für Genozid, Shoah und so weiter. Und diese Daten sind also nicht, dass ich das jetzt gezählt wird, wir haben so und so viel AfrikanerInnen oder Menschen afrikanischer Herkunft, sondern es geht mehr um die Erfahrungen, die gemacht werden und mit diesen Erfahrungen dann zu gucken, okay, was braucht es und sind vielleicht auch die Maßnahmen, die unterschiedlichste Vereine machen, auch richtige. Ja, also es kann ja sein, dass wir dann feststellen, okay, das, was wir so denken oder unterschiedlichste Menschen denken, das wären gute Maßnahmen am Ende, gar nicht so unbedingt die relevanten Fragen, die sich unsere Communities stellen. und auch, um nochmal hervorzuheben, wie die Marginalisierten unter den Marginalisierten, also auch diese Erfahrung nochmal spezifisch zu machen, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, dass wir natürlich auch unter Menschen, die Rassismuserfahrung machen, unterschiedlich nochmal positioniert sind auf ganz andere Dinge, Status und so weiter und so weiter, Sprache. Und das versucht der Afrozensus zu machen. Genau, also über diese EOTO-Seite findet man auf jeden Fall Informationen und kann sich jetzt schon registrieren lassen.
Genau, ich habe das natürlich schon gemacht und freue mich auch drauf, bin super gespannt auf die Ergebnisse. Und ja, es ist Wahnsinn, wir sind schon eine Stunde dabei.
Wahnsinn,
und wir haben nur die Oberfläche angekratzt, das ist mir sehr bewusst. Und ich bin dir trotzdem super, super, super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Und ich bin sehr dankbar über unsere Verbindung oder beziehungsweise, dass es dich gibt und dass wir immer wieder uns begegnen und auch voneinander lernen dürfen.
Also wichtig nochmal, dass wir sind viele und ich wäre nichts ohne all die anderen und ich wäre auch nichts ohne all die, die vor mir, neben mir und so weiter gegangen sind, gehen und auch in die Zukunft gerichtet. Und ich bin da eher so ein kleineres Licht. Aber trotzdem danke auf jeden Fall.
Wir sind viele kleine Lichter.
Es gibt auch ein paar große.
Große Lichter, kleine Lichter, Mittellichter. Ja. Ich habe noch eine Frage. Alle Abschluss. Gibt es noch etwas, was du den Schwestern, die zuhören, sagen möchtest?
Ja, ich glaube, ich freue mich, wenn unsere Schwestern, Geschwister ihre Wege finden und wir auch dadurch nochmal sehen, wie vielfältig wir sind und dass das Leben ja auch ein Prozess ist und nicht statisch. Das heißt, die Person, die ich jetzt bin, bin ich vielleicht in 5 Jahren nicht mehr ganz genauso, sondern dass das Wege sind und auch unsere Kontroversen und so weiter super hilfreich uns alle weiterbringen und die Menschen das tun sollen, was für sie gut ist.
Das gefällt mir. Das finde ich gut. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Saraya. Ja, eine
danke.
Große Ehre. Danke für das tolle Gespräch. Dir alles Gute.
Dankeschön.
Und liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt uns gerne wieder Fragen schicken und Feedback schicken. Bis zum nächsten Mal, dann im Jahre 2020, hier wieder bei TuPodcast. Vielen Dank. Tschüss.
Podcast.
Spezialfolge.
Spezialfolge nur für VIP.
Für euch. Gespräche unter Schwestern.